Ja, guten Morgen. Jetzt bin ich so schnell dran. Jetzt hätte ich trotzdem noch mal eine Bitte. Könnte mir jemand doch vielleicht noch mal ein halbes Glas Wasser bringen? Ich merke, mein Heuschnupfen macht mich doch schon wieder sehr trocken im Hals. Ja, guten Morgen. Ich bin erst kürzlich wieder auf diesen einen Vers gestoßen, den ihr alle kennt. Eine ganz schöne Aufforderung im Hebräerbrief. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Das ist eigentlich so Überschrift über das Glaubensleben. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aufsehen auf Jesus, Jesus als Gegenstand unseres Glaubens, Jesus als Mitte unseres Glaubens, Jesus als der, der den Glauben ins Leben ruft, der Anfänger des Glaubens und der Vollender des Glaubens. Und für uns, glaube ich, genauso wichtig, die meisten von uns stehen nicht mehr am Anfang, die meisten von uns sind hoffentlich auch noch nicht am Ende. Auch der, der in der Mitte des Lebens steht, der uns auch in dieser Phase zwischen dem Glaubensanfang, der liegt jetzt bei mir, oh ja, schon 36 Jahre zurück, und dem, wo wir vom Glauben ins Schauen übergehen, zwischen diesen beiden Punkten Herr ist, Mitte ist, Fundament ist, der uns trägt. Ich hatte mir heute Morgen eigentlich vorgenommen, mit euch drei Texte anzuschauen, habe während der Vorbereitung dann dieses Vorhaben aufgegeben und möchte mich heute auf einen beschränken. Aber ich möchte trotzdem kurz den Bogen spannen und da bitte ich mal um dieses Bild, damit ihr wisst, warum komme ich auf die Idee, drei Texte zu nehmen. Jesus, der Anfänger unseres Glaubens, Jesus, die Mitte unseres Glaubens, der uns durch das Leben trägt, begleitet und führt, und Jesus, der am Ende unseres Lebens auch immer noch da ist und tragfähiges Fundament bietet. Ihr seht hier, ihr seht es ein bisschen schlecht, ich habe es mal an drei Kirchenfenstern rausgenommen. Es sind drei Geschichten, die Gemeinsamkeiten haben. Klar, es geht immer um Jesus, das ist nun nicht überraschend. Es geht immer um Simon, den Fischer. Auch das ist nicht überraschend, der erste in diesem Zwölferkreis. Aber das dritte, es geht immer um sein Boot. Es geht immer um das Boot. Jesus, Simon und das Boot. Die erste Episode, die wir heute anschauen wollen, ihr erkennt es wahrscheinlich kaum. Kann es jemand erkennen, was das ist? Um welche Begebenheit es sich da handelt? Vielen Dank. Genau, der Fischzug. Der Fischzug des Petrus. Da werden wir gleich näher drauf eingehen. Der Anfang des Glaubens für Simon. Simon, den Fischer. Das zweite, erkennt es jemand? Ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Gut, ihr seid gut. Die Sturmstillung, genau. Jesus stillt den Sturm. Es gibt ein schönes Lied dazu, 12 Mann in einem Boot. Kennt ihr das von Arno und Andreas? Die Älteren kennen es vielleicht noch. 4 Ruderer, ein Steuermann, etwas hoher Wellengang. Das schaffen sie zur Not. Ja, die Männer werden wild. Die braune Haut, die wird ganz blass. Die Wellen machen ihre Kleider nass. Genau, machen wir dann anders mal. Und das dritte? Jesus geht auf dem Wasser, Petrus auch 2 Schritte. Anfänger, Vollender und Mitte unseres Glaubens. Wir kennen das auch von anderen Dingen, zum Beispiel Berge. Berge haben in der Bibel oftmals auch eine Bedeutung. Es gibt ganz viele, ganz wesentliche Momente, die immer auf Bergen stattfinden. Wir sehen, dass Jesus sich auf den Berg zurückzieht, um zu beten. Der Berg Moria, wo Abraham seinen Sohn opfern soll, Golgatha. Der Berg am See oder der Hügel am See Genezareth mit der Bergpredigt. Und genauso wie mit den Bergen, so ist es eben auch mit diesen Booten. Alle drei Geschichten vereint das Boot. Und wir kennen diese Redensarten ja auch mit den Booten. Alle Mann an Bord. Alle Mann an Bord, da weiß jeder, was gemeint ist. Es sind alle da, die dazugehören. Es fehlt keiner. Es sind alle da. Oder wir sitzen alle in einem Boot. Kann man verschiedentlich ergänzen, ja. Es gibt schöne Sprüche, die einen rudern, die anderen angeln. Oder sitzen alle in einem Boot, aber jeder rudert in eine andere Richtung. Egal, aber wir sitzen alle in einem Boot, ihr kennt es. Versinnbildlichung für eine Schicksalsgemeinschaft. Da kann ich nicht einfach mal aussteigen. Oder etwas über Bord werfen. Kennen wir auch. Wenn wir was über Bord werfen, dann heißt es, wir trennen uns dauerhaft davon. Ich möchte heute ein bisschen über die über den eigentlichen historischen, was passiert, noch ein Stück weit rausgehen bei dieser ersten Geschichte. Wir können es auch wieder ausblenden. Bei dieser Geschichte und möchte ein bisschen was von dem mit euch anschauen, was so durchscheint, was auch für uns von Bedeutung ist. Wir waren ja nicht dabei. Es geht ja erstmal um Simon, es geht um Jesus. Das ist eine Begebenheit, die 2000 Jahre her ist. Was hat das mit uns zu tun? Doch, ich glaube, da scheint so manches durch, was für uns heute auch wichtig ist. Ich lese euch das mal vor. Erstaunlicherweise gibt es das nur einmal in den Evangelien, so ausführlich. Lukas berichtet es. Ich weiß, ihr kennt es alle aus der Kinderstunde schon, die Geschichte, aber ich lese es trotzdem jetzt nochmal vor. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer waren aber aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Alte Übersetzung, ja. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Und als er aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze herauslassen. Und als sie das getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote an Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Die Geschichte teilt sich, oder kann man teilen, inhaltlich in drei Handlungsblöcke. Das erste ist die Bitte. Jesus kommt und bittet Petrus, eins seiner Boote verwenden zu dürfen, sein Boot verwenden zu dürfen, um von dort aus zu den Menschen zu predigen. Das zweite, er fordert ihn dann nochmals auf, nach der Predigt rauszufahren und einen weiteren Fangversuch zu unternehmen. Petrus zögert. Aber er macht es eben dann doch und er hat außerordentlichen Erfolg. Und das Dritte, er erschrickt vor Jesus, der aber beruft ihn zu seinem Jünger und Simon folgt diesem Ruf. Das Erste, Jesus bittet den Simon, sein Boot verwenden zu dürfen. Das ist schon mal das Erste, was ich schön finde. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Es geht ja heute Morgen nicht um Simon. Natürlich, Simon ist eine der Hauptpersonen in diesen Handlungssträngen. Aber es geht ja eigentlich nicht um Simon. Es geht um Jesus. Und Jesus kommt zu Simon und da steht in diesem Grundtext dieses Wort für freundlich bitten. Er bittet ihn ganz freundlich, sein Boot betreten und nutzen zu dürfen. Was uns manchmal entgeht, die beiden sind sich ja da nicht das erste Mal begegnet. Die kannten sich ja schon, sagen wir es mal so. Sie sind sich zumindest schon mal begegnet. Wir sehen, dass Jesus ja schon in der Synagoge gepredigt hat und dass er dann im Haus Simons ist und seine Schwiegermutter heilt. Also die hatten ja schon mal Kontakt. Aber jedes Mal war es eben so, dass tatsächlich eben das in der Synagoge der Kontakt stattgefunden hat oder eben dann in seinem Haus. Hier jetzt kommt Jesus von sich aus auf Simon zu. Das heißt, die Initiative zur Begegnung und die Initiative zum Dialog geht von Jesus aus. Jesus ist der, der in den Dialog eintritt. Wir meinen ja oft, dass wir es sind, die Gott finden. Und die Bibel fordert uns auch auf, Gott zu suchen. Nicht, dass da ein Missverständnis entsteht. Aber wir meinen oft, wir sind es, die Gott finden. Ich habe mich, als ich meine Homepage gestaltet habe, habe ich mich echt schwer getan und bin auch heute noch nicht zufrieden mit dieser Formulierung. Wie formuliere ich das, dass ich Christ geworden bin? Klar, man kann es so schreiben. Soll ich schreiben, ich habe mich auf Jesus eingelassen. Jesus hat sich mir zu erkennen gegeben. Ich finde es ganz schwierig. Ich habe mich bekehrt. Gefällt mir auch nicht. Da bin ich wieder derjenige, der so agiert. Nein, eigentlich ist es Jesus, der die Initiative zur Begegnung und zum Dialog ergreift. So auch in vielen anderen Situationen. die Frau am Jakobsbrunnen zum Beispiel, wo Jesus sie einfach anspricht, unerhört. Dass er allein da sitzt, diese Frau anspricht, von möglicherweise zweifelhaftem Ruf. Oder als der Nathanael, der unterm Feigenbaum sitzt, nichts Böses denkt und dann kommt jemand und sagt, ey, wir haben den Messias gefunden. Und er sagt, was kann schon da das Nazareth Gutes kommen? Und dann sagt Jesus zu ihm, ich habe dich schon gesehen, als du noch unter dem Feigenbaum gesessen bist. Wir werden nochmal auf ihn zurückkommen. Nicht wir sind es, die wir uns Christus zuwenden, sondern Christus kommt zu uns. Alles, was wir an Wort formulieren gegenüber Gott, womit wir uns an Gott wenden, ist im Grunde immer schon Antwort, da steckt es ja schon drin, auf das Wort, das Gott uns zugesprochen hat. Dass wir überhaupt auf sein Reden reagieren können, ist immer nur, und das nur macht es nicht klein, aber es betont die Ausschließlichkeit, ist immer nur das Ergebnis dessen, dass er ja uns schon angesprochen hat. Er kam in sein Eigentum. Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum. Wir hätten ja keine Chance gehabt, irgendwie Kontakt zu Gott aufzubauen, wenn nicht er selber die Initiative ergriffen hätte. Er kommt über die Jungfrau in diese Welt. Er spricht die Menschen an und er spricht diesen Simon hier an. Es erinnert mich so an dieses verlorene Schaf, das ich gar nicht mehr zu helfen weiß. Ihr kennt das aus Lukas 15. Und der Hirte geht und sucht es. Und wenn er es gefunden hat, dann nimmt er es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Wie gesagt, es geht nicht so sehr um Simon heute Morgen, es geht um Jesus. Und Jesus ist der, der die Initiative ergreift. Und das sorgt bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, das sorgt bei mir schon mal für ein Aufatmen. Inwie stark, inwieweit ich Gott finde und auch erlebe in meinem Alltag, es hängt nicht allein von meinen Mühen ab. Und wenn ich Zeiten habe, und wir werden bei der zweiten Geschichte mal irgendwann dazukommen, wahrscheinlich in 3 Wochen, wo ich denke, Mann, wo ist er denn, Jesus? Oder dann möglicherweise noch feststellen, er schläft. Nein, Jesus ist da und Jesus ist der, der die Initiative ergreift. Das darf uns entlasten. Jesus ist auch da, auch wenn wir schwach sind und wenn wir nicht mehr die Kraft haben, uns nochmal und nochmal aufzumachen. Aber ganz ehrlich, man könnte natürlich auf die Idee kommen, das Zeitmanagement von Jesus hier zu kritisieren. Er sucht sich nämlich einen denkbar schlechten Zeitpunkt aus. Der Simon kommt, hat die ganze Nacht gefischt mit seinen Freunden und es kam nichts dabei raus. Nichts. Der Mann war müde, der Mann war frustriert, er war erschöpft und den haben ganz andere Gedanken irgendwie jetzt beschäftigt, als es das möglicherweise am vergangenen Samstag in der Synagoge oder als es das bei uns heute Morgen hier noch der Fall war. Der war in einer ganz blöden Situation. Nicht existenziell, aber ärgerlich. Die Alltagsthemen haben ihn da schon ganz gut im Griff gehabt. Und jetzt kommt Jesus zu diesem Simon, der erschöpft ist und der müde ist und tritt unmittelbar in seinen Alltag hinein, in sein Leben rein. Ja? Jesus predigt auch in der Synagoge, aber wir merken in den Evangelien immer, fast in zunehmendem Maß, wie Jesus die Einzelnen anspricht und wie er in ihren Alltag hineingeht. Gut, der Nikodemus, der kommt bei Nacht, der Schriftgelehrte. Oder abends. Ja, gut, da ist es kühler, kann man sich besser unterhalten. Wir wissen nicht, hat er vielleicht ein bisschen Angst gehabt. Und Jesus lässt sich zu dieser unbequemen Tageszeit auf das Gespräch ein. In der Mittagshitze ist er sich nicht zu schade, diese Frau am Jakobsbrunnen anzusprechen. Hat selber Durst. Aber er stellt den Durst zurück und spricht sie an in dieser Situation, in der sie gerade ist. Und hier eben diesen Simon. Er kommt in seinen Alltag hinein. Und wisst ihr, das Boot für einen Fischer, das ist ja nicht nur ein aus Holz gefertigtes Nutzfahrzeug. Für einen Fischer ist es der Ort, an dem er sehr viel Zeit verbringt. Es ist der Ort, es ist die Sache, mit der er sein Geld verdient, seinen Lebensunterhalt für seine Familie. Mit diesem Boot kennt er sich aus. Und er liebt sein Boot. Und er pflegt sein Boot. Er weiß auch genau, wenn das Boot ein Loch hat, dann läuft es nicht gut. Nein, dieses Boot für den Fischer, ja, dieses Boot ist eigentlich mehr als ein Boot, es ist sein Lebensboot. Es ist sein Lebensmittelpunkt vielleicht sogar. Das, worum sich bei ihm ganz viel dreht. Und jetzt kommt Jesus und will in dieses Lebensboot einsteigen. Was ist denn euer Lebensboot? Ich habe mal überlegt bei mir. Ich war relativ schnell bei der Antwort. Aber ich möchte euch mal kurz Gelegenheit geben. Wo ist euer Punkt, wo ihr sagt, ja, das ist irgendwie, das ist meins. Also ich kann es euch sagen, was es bei mir ist. Es ist mein Schreibtisch. Wenn ich wirklich Ruhe brauche daheim, dann ziehe ich mich in mein Kämmerlein zurück. Wir haben im Obergeschoss, das hätte eigentlich ein Bad sein sollen. Wir hatten am Anfang auch die Diskussion, oh, machen wir noch ein Bad draus, ist toll, wenn man nachts mal auf Toilette muss, wenn man oben muss. Wir haben uns dann doch entschieden, dass ich ein kleines Büro kriege und ich kann euch sagen, ich bin so dankbar dafür. Das ist der einzige Raum, den ich hin und wieder abschließe. Nein, die Toilette auch. Einer von beiden. Ja? Aber das ist der Raum, den ich abschließe, weil wenn ich am Schreibtisch sitze, dann bin ich zu Hause. Da kann ich meine Gedanken aufschreiben, was für mich ganz wichtig ist. Da kann ich formulieren, da kann ich lesen. Da bin ich echt bei mir. Und wisst ihr, das ist ein Punkt, wo ich am Anfang gedacht habe, ich habe es nicht so genau formuliert, aber der Gedanke war so da, Mensch, ja, wenn ich mich auf Jesus einlasse, kann ich dann noch? Oder muss ich ihm meinen Schreibtisch übergeben und mein Schreibtisch ist weg? Ich sage es mal mit meinen jetzigen Worten. So eine gewisse Angst, Mensch, wenn Jesus in mein Leben kommt, dann ist das, wo mein Lebensmittelpunkt ist. Das muss ich völlig loslassen, völlig abgeben und habe nichts mehr damit zu tun. Inzwischen habe ich gemerkt, nein, Jesus darf dazu sitzen und wir sitzen gemeinsam am Schreibtisch und es sind gute Zeiten. Gute Zeiten. Im Rathaus in Jettingen habe ich ein schönes großes Büro mit Besprechungsraum. Wir haben aber auch Büros, in denen zwei sitzen. Ist für mich ein Albtraum. Ganz ehrlich, das wäre für mich ein Grund, fast schon zu überlegen, ob ich den Job wechsle. Weil wenn ich mit jemandem meinen Schreibtisch tauschen müsste. Mein Schreibtisch ist einfach meins. Und so wie mein Schreibtisch meins ist und für mich eine ganz wichtige Entscheidung ist, darf Jesus an meinen Schreibtisch, er möchte da gern dazu, so ist es hier bei Petrus mit diesem Boot. Er steigt in sein Boot, er steigt in sein Leben ein. Und das Schöne, er fragt ganz freundlich. Simon, darf ich in dein Boot rein? Und Simon, du musst nicht aussteigen. Du musst es nicht abgeben. Ich brauche jetzt hier keinen Zerbruch. Ich brauche kein völliges Loslassen. Es genügt mir völlig, wenn du und ich ein paar Meter vom Ufer wegfahren. Er fragt ganz höflich an. Ich finde, das sagt schon sehr viel über Jesus aus. Also das Erste, diese Bitte. Jesus kommt und fragt ganz höflich an. Und er fragt auch dich höflich an. Ich meine, die meisten von uns werden schon lange im Glauben stehen. Aber diejenigen, die vielleicht da noch nicht so nah dran sind, denen möchte ich wirklich zusprechen. Jesus presst nicht in euer Leben hinein. Ich kenne diese Angst, wie das ist, wenn mir was weggenommen wird. Aber Jesus presst nicht ins Leben hinein, sondern Jesus fragt ganz freundlich und höflich an. Ja, und jetzt kommt das Zweite. Also er lässt ihn rein, er fährt weg und Jesus predigt. Ich weiß nicht, ob Petrus die Augen schon zugefallen sind, aber gedacht hat, boah, eine Stunde, jetzt nochmal. Die Netze sind noch nicht ganz sauber oder ich würde einfach gerne mal jetzt heim ins Bett, mir stinkt es eh. Also es steht nicht drin, aber es steht ja zumindest mal zu vermuten, dass Petrus von der Predigt Jesu jetzt gar nicht mal so wahnsinnig beeindruckt war. Und Jesus sagt dann trotzdem, komm, verfahren noch mal raus. Und er tut es. Simon tut es, der fährt tatsächlich, müde wie er ist, fährt der noch mal raus. Und das Motiv, finde ich, wird in diesem Text, wenn ihr es mal genau lest, das wird gar nicht ganz klar. Vielleicht wäre es einfach bloß unhöflich, diesem Rabbi diese Bitte abzuschlagen. Ich meine, da standen ja Leute drumherum. Und es ist natürlich ja irgendwie vielleicht peinlich, wenn Jesus sagt, komm, lass uns rausfahren, und sagt, nee, ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt heim ins Bett. Vielleicht will er sich das nicht geben, ich weiß es nicht. Aber eine Sache zeigt uns vielleicht doch noch eine andere Richtung, nämlich das griechische Wort, das hier steht. Er spricht Jesus an, im Griechischen heißt es Epistates, mit Meister. Und dieses Wort, das verwendet man auch für Vorgesetzte, für Vorsteher. Also er hat schon irgendwie den Eindruck, da ist jemand, der ist höher gestellt als ich. Und dem folge ich jetzt einfach mal. Es macht aber auch deutlich, Jesus bittet natürlich freundlich darum, in dieses Leben reinzukommen. An dieser Stelle kommt noch was Neues dazu. Es ist eine Aufforderung. Komm, Simon, fahr mich raus. Oder fahr raus und fisch nochmal. Eine Aufforderung. Das heißt, es hat schon ein bisschen was anderes, einen anderen Charakter als nur die freundliche Frage. Jesus ist hier immer noch einladend, aber er wird auch verbindlich. Also wenn Jesus freundlich bei uns anfragt, ob er in unser Leben reinkommen darf, dann ist es auch nie eine unverbindliche Freundlichkeit, mit der so einhergeht, naja, ich kann, aber ich muss ja nicht. Nein, wir sehen es bei Zachäus, er sagt, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Diese Anrede Jesu hat auch was Verbindliches. Und deswegen erklärt es vielleicht auch die Reaktion von Simon. Was sagt Simon? Ja, die ganze Nacht gefischt, kein Fisch gefangen, ich bin müde. Und dann kommt aber was Wichtiges. Aber. Da kommt ein Aber. Aber auf dein Wort hin fahren wir nochmal raus. Dieses Aber ist ganz wichtig. Wisst ihr, wir müssen Gott gar keinen großen Glauben entgegenstrecken. Manchmal meinen wir müssten von uns aus richtig Glauben erzeugen, damit wir was haben, was wir Gott entgegenhalten können und dass er stolz auf uns ist und dass er sagt, Mensch, super, finde ich klasse. Ist gar nicht nötig. Manchmal reicht ein kleines Aber. Es ist völlig sinnfrei. Ich bin Fischer, ich kenne mich aus. Ich weiß, dass es keine Erfolgsaussichten gibt. Es widerspricht jeder Vernunft. Aber mache ich es halt trotzdem. Besteht der Glaube des Simon in diesem Moment darin, dass er schon ahnt, dass da ein riesen Fischfang kommt? Eher nicht. Sonst dieser Widerspruch, ja, wer von uns kennt sich aus, der Theologe oder der Fischer? Und er hat ja recht. Und trotzdem sagt er dieses Aber. Also, Entlastung. Wir müssen Gott keinen Glauben entgegenhalten, dass wir sagen, ja, wenn ich ganz fest dran glaube, dass es passiert, dann beeindruckt es Gott und dann macht er es. So setze ich diese Schleife in Gang. Nein, das Aber heißt, auch wenn ich es nicht glaube, mache ich es trotzdem. Auch wenn ich es nicht glaube, wenn ich es nicht erwarte, mache ich es trotzdem. Im Griechischen sind die zwei Worte Glauben und Hoffen ganz eng miteinander verbunden, vom Wortstamm her. Das heißt, Glaube ist zum großen Teil immer auch ein Hoffen, möglicherweise auf etwas, das eintritt, aber nicht, dass ich schon die Gewissheit habe, dass es tatsächlich passieren wird. Ja, und manchmal müssen auch wir so ein kleines Aber sprechen, wenn die Vernunft kommt und sagt, das und das und das und das ist alles nicht möglich. Wenn die Wissenschaft kommt und uns vorgaukelt, ja, es ist alles bewiesen, es ist alles ganz klar. Es ist manchmal ganz sinnvoll zu sagen, ja, hört sich plausibel an, aber ich setze trotzdem ein kleines Aber entgegen. Ja, und dann kommt dieser Fischfang und der beeindruckt ihn dann doch. Es ist nicht unbedingt die Predigt, die ihn beeindruckt, es ist das nachfolgende Wunder. Ich habe mir mal die Frage gestellt, was wäre denn, wenn andere Personen das so, oder haben ja auch andere Personen miterlebt. Dieser Skeptiker Thomas, wir erleben ihn nach der Auferstehung, wenn er sagt, wenn ich nicht den Finger in die Wund mal lege, dann glaube ich es nicht. Ja? Ich will das sehen. Vielleicht würde der gar nicht reagieren. Sagen, ja, Wunder, gut. Glück gehabt. Ist wissenschaftlich bestimmt zu erklären, dass jetzt halt irgendwie die Fische aufgescheucht und waren jetzt da. Was würde Nikodemus sagen? Nikodemus würde vielleicht sagen, ja, Wunder, gibt es mehr Wundertäter? Was sagt denn die Schrift? Was steht denn in den Schriften? Wisst ihr, es ist immer wieder so, Denker sind beeindruckt von Denkern. Und mal ganz wertneutral ausgedrückt, Macher sind beeindruckt von Machern. Das, was uns am nächsten ist, auch von der Persönlichkeit, auch von unseren Bedürfnissen her, das beeindruckt uns natürlich bei den anderen auch am meisten. Der Simon, der ist nun kein Denker. Wir sehen es in seinen Briefen, wenn er schreibt, na, Paulus, tolle Briefe, manches ist etwas schwer zu verstehen, was uns der liebe Bruder da sagt, aber im Grunde, seine Botschaft stimmt. Ja? Also dieser Simon ist jetzt kein, keiner, der mit einem Nikodemus ins Gespräch geht, in erster Linie mal. Er ist ein Mann der Tat und genau die braucht es auch. Und man hätte früher vielleicht noch gesagt, er ist ein Sanguiniker, der seinen Impulsen folgt. Und zwar ganz spontan. Ein Mann, der alles, der Dinge sofort in die Tat umsetzt, der auch bei der Verhaftung Jesu dem Malchus gleich mal das Ohr abschlägt. Ich frage mich immer wieder, wollte er ihm das Ohr abschlagen oder hat er ihn nur verfehlt? Das hätte auch noch böser ausgehen können. Der tut was. Und dieser Jesus, wie er sich jetzt hier offenbart, das ist so ganz nach seinem Geschmack. Der handelt. Und für ihn, was für ihn noch dazu kommt, also die Dämonenaustreibung in der Synagoge hat er ja schon gesehen. Er hat auch gesehen, dass seine Schwiegermutter gesund geworden ist. Aber was ihn wirklich vom Hocker haut, ist, dass Jesus hier in seinem ureigensten Fachgebiet agiert. Und er weiß als Fischer genau, dass morgens kein Fisch zu fangen ist im See Genezareth. Da gehen die Fische runter. Da gibt es nichts zu fangen. Er weiß es ganz genau, der kennt sich da aus und das überzeugt ihn. Das finde ich auch so schön, auch hier wieder, Jesus geht echt auf die einzelnen Menschen unterschiedlich ein. Er begegnet ihm genau in dieser Art und Weise, wie Simon das braucht. Er kommt in seinen Alltag, er fragt danach, ob er in sein Leben eintreten darf und er begegnet ihm dort, wo er es braucht. Ich habe es euch ja erzählt, das Zeugnis bei dieser Kommunalwahl erlebt. Ich möchte es nur mal wiederholen, aber Gott hat mich da wirklich durchklippen. Ich wäre volle Kanne drauf gerauscht. Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt dann vor 2 Wochen den Wahlprüfungsbescheid gekriegt. Keine Beanstandungen, keine Widersprüche, alles in Ordnung, Wahl ist rechtskräftig. Boah, da habe ich echt Gott erlebt. Für jemand anderes, der sagt vielleicht, ja, ist halt eine Wahl. Was ist so schwierig? Nein, Jesus geht echt in der Art und Weise, wie er uns begegnet, geht er auf uns ein, und zwar auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Wünsche. Er begegnet diesem Zachäus vollkommen anders. Er lädt sich bei ihm ein und hat Gemeinschaft mit ihm. Er begegnet der Frau am Jakobsbrunnen, ein Kapitel nach Nikodemus. Vollkommen anders als mit Nikodemus. Er stellt sich auf dich ein. Skeptische Menschen wie Thomas, die den Beweis suchen, den stellt er sich vor die Nase. Nicht ohne noch eine Kritik zu äußern, ja, dass er nicht nur auf das Sichtbare schauen soll, aber er begegnet ihm, er kommt hin, eigentlich extra zu ihm und sagt, okay, Thomas, du warst nicht dabei, jetzt du für dich nochmal extra. Die hungrigen Menschen, Jesus sagt mal, ja, ihr sucht mich nicht wegen der Zeichen, die ihr gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen und satt geworden seid. Den hungrigen Menschen ist er das Brot. Und er gibt ihnen Brot, Brotvermehrung. Also du darfst Jesus genau dort suchen, wo es auch deiner Persönlichkeit entspricht. Und wo eine Grundoffenheit besteht. Und da die Frage auch an dich, was fasziniert dich denn an Jesus? Die Frage möchte ich euch gerne mit nach Hause nehmen. Und ich bin überzeugt, jeder wird da was anderes finden. Was fasziniert dich an Jesus? Was erhoffst du dir von Jesus? Was wünschst du dir von ihm? Oder sagen wir es anders, unter welcher Durchwahl erreicht er dich denn persönlich? Unter welchem Code? Welches ist der Kanal, wo du sagst, ja, da möchte ich Jesus erleben, so möchte ich Jesus erleben. Und wenn ich das erlebe, dann weiß ich, dass er da ist. Jeder von uns tendiert dazu, Christus dort zu suchen, zu finden und auch auf ihn zu reagieren, wo seine Bedürfnisse am größten sind und wo es am ehesten zu seiner Persönlichkeit passt. Und tatsächlich sind es oft genau die Punkte, an denen Christus uns auch begegnet. Jetzt müssen wir aber einen Schritt weitergehen. Genauso wichtig ist es nämlich, dass wir da nicht stehen bleiben. Dass wir unser Glaubensleben nicht einschränken auf das, was zu unserer Persönlichkeit passt und was zu unseren Bedürfnissen passt. Sonst könnte es sein, dass wir Christus sehr einseitig kennenlernen. Dass Jesus nicht gekommen und ans Kreuz gegangen ist, sondern noch 3 Jahre dazwischen geschaltet hat, hat ja seinen Sinn. Dass er eine Gruppe von ganz unterschiedlichen Menschen berufen hat in seine Nachfolge, hat ja seinen Sinn. Es gehört einfach zu den Herausforderungen unseres Christseins, dass wir Christus auch dort suchen und begegnen, wo es eben jenseits unserer Bedürfnisse ist. Dass wir ihn auch dort kennenlernen, wo wir jetzt nicht schon festgelegt sind durch unsere Persönlichkeit. Also ich sage es mal bei mir, jenseits des Schreibtisches. Wir machen uns ein Stückchen ärmer, wenn wir Jesus einfach auf das einschränken, wie es zu uns passt. Auf unsere kleine, von unseren Bedürfnissen geprägte Welt. Und es kann natürlich noch schwieriger werden, wenn wir dann sagen, ja gut, so habe ich Christus erlebt, so ist Christus, so erlebt man Christus und so musst auch du Christus erleben, sonst hast du ihn nicht erlebt. Ja, ihr merkt das schon, es sind drei Halbsätzen, eine Riesensteigerung drin. Und dann kommen wir ganz leicht dazu, dem anderen vorzuschreiben, wie so eine Christusbegegnung auszusehen hat. Der eine sagt, Jesus im Lobpreis, natürlich, wo sonst? Na, wo sonst ist wieder schon zwei Schritte weiter. Aber sagt, Jesus im Lobpreis ist super. Ja, kann ich mit, klasse. Schwierig wird es, wenn er sagt, ja, Jesus ist hauptsächlich im Lobpreis. Wenn ich Jesus begegnen will, dann muss ich in den Lobpreis. Der Nächste sagt, Bibel, natürlich, Bibel. Christus finde ich in der Schrift und dann argumentiere ich für die Schrift, mit der Schrift, ja, ist ein Zirkelschluss. Und sage, in der Schrift steht ja schon selber Schrift. Ja, natürlich, ist richtig. Aber nicht jeder hat diesen intensiven Zugang zur Schrift, den vielleicht ein paar haben. Die anderen sagen Wunder und Zeichen. So ist es, wie Christus sich offenbart. Und deswegen, Leute, Wunder und Zeichen, alles andere ist sekundär. Da kommen wir in eine Gefahr, wenn wir Christus und die Begegnung mit ihm nur auf das einschränken, was zu unseren Bedürfnissen oder unserer Persönlichkeit passt. Ich glaube, es ist ganz wichtig für uns und es ist auch ein wichtiger Baustein für harmonische Beziehungen. Und die sind ja manchmal unter Christen schwieriger als unter anderen, weil dieser Begriff der Wahrheit und der Bedeutung und immer mit reinkommt. Ganz wichtig ist der gegenseitige Respekt und die Wertschätzung für den geistlichen Zugangscode des anderen. Ein anderer hat einen anderen Code. Ein anderer hat eine andere Durchwahl, mit der Jesus ihn erreicht. Wichtig ist, dass wir uns darauf einlassen, dass wir müssen auch nicht die Durchwahl des anderen übernehmen. Wir müssen sie auch dem anderen nicht aufzwingen, sondern wir dürfen unterschiedliche Durchwahlen haben. Haben ja alle im Rathaus. Jesus erreicht Petrus eben mit einem Wunder. Die Emmaus-Jünger erreicht er mit der Schriftauslegung. Zachäus erreicht er mit der Bitte, sein Gast zu sein. Also wichtig, die Wertschätzung für den Zugangscode des anderen. Und dass wir uns nicht gegenseitig aufdrücken, wie Christus in unser Leben zu treten hat. Sondern kommt das Dritte, der Eintritt in die Nachfolge. Also er fragt höflich bei Simon an, ob er eintreten darf in sein Boot, ob er es benutzen darf. Er erlaubt es ihm, dann kommt dieser gigantische Fischzug. Und jetzt meinen wir, Simon sagt, boah, was für ein Mann, Halleluja, Jesus, du bist ja super. Ist das die Reaktion, die er zeigt? Nein. Was macht er? Er erschrickt. Er erschrickt furchtbar. Und er fällt auf die Knie vor all den Leuten. Merkt ihr, in dieser Geschichte geht es echt nur um Jesus und Simon. Die anderen sind alle völlig belanglos. Er fällt auf die Knie und er erschrickt. Vor was erschrickt er denn? Er sagt, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Da offenbart sich Gott und statt dass einer Halleluja ruft, wird es noch viel schlimmer als vorher. Er sagt, geh weg, ich will den vorherigen Zustand wieder haben. Diese Halbdistanz, das war echt gut. In meinem Haus mit der Heilung, das war gut, hat mit mir aber auch nicht so viel zu tun gehabt, in der Synagoge war gut. Ich möchte wieder in diese Halbdistanz rein. Warum? Weil ich merke, dass ich es in deiner Nähe gar nicht aushalte. Ich bin nicht geschaffen für die Nähe Gottes als Mensch. Er erschrickt furchtbar. Und wir kennen das, ja? Wir sind ganz heftig bei den Besessenen, die Jesus entgegenrufen, wow, was willst du von uns, Sohn Gottes? Verschwinde. Wir erleben es aber auch bei einem Jesaja, der sagt, mein Gott, ich vergehe. Ich kann in der Gegenwart Gottes nicht bestehen. Wir erleben es beim Volk Israel, die sagen, Mose, geh du hoch, wir keinen Schritt weiter. Ist uns zu heiß. Wer Christus begegnet, und das gilt auch für Christen, der darf auch so manches Mal vor der Heiligkeit und Größe und Macht Gottes erschrecken. Und ganz ehrlich, ich glaube, angesichts der Freundlichkeit, mit der uns Jesus begegnet, neigen wir manchmal, und vielleicht trifft es die freien Gemeinden mehr als die Landeskirchen, neigen wir manchmal dazu, in eine gewisse Kumpelhaftigkeit abzudriften. Wo wir denken, naja, super, Jesus ist toll und mit dem gehe ich ein Bier trinken. Ich habe da Bauchschmerzen. wenn wir in so ein Ungleichgewicht reinkommen. Natürlich, Jesus, er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde, weil ich euch alles sage, was ich vom Vater höre. Paulus sagt aber, er bezeichnet sich aber durchaus als Knecht Christi. Also es ist beides und ich glaube, es ist wichtig für unser gesundes Glaubensleben, dass wir in beidem leben, in dieser Nähe, wo Jesus uns nahe kommt, wo Gott uns so nahe kommt, wie es nur möglich ist. Wo wir aber auch das Bewusstsein nicht darüber verlieren, dass wir es mit einem heiligen und allmächtigen Gott zu tun haben. Dass wir eben nicht beim Lobpreis mittendrin einfach mal aus dem Fenster gucken und ans nächste Fußballspiel denken. Ob jetzt Bayern oder Dortmund, völlig wurscht. Sondern dass wir denken, Mensch, dann lieber die Lobpreiszeit kürzen und sagen, jetzt bin ich aber wirklich vor Gott, auch in dieser Ehrfurchtshaltung, als dann eine Dreiviertelstunde zu machen und was ganz natürlich ist, dann alles Mögliche zu denken. Ja? Ich glaube, das ist schon auch wichtig und Petrus zeigt uns das hier, er erschrickt tatsächlich. Die Beziehung zu Gott und Mensch, so eng sie ist, ist keine horizontale, es ist eine vertikale und wir befinden uns mit Gott nicht auf Augenhöhe. Das merkt Petrus. Und wann merkt er es? Genau da, Simon, Entschuldigung, genau da, wo Jesus ihm nahe kommt. Da merkt er das. Und ihr werdet sehen, das kommt in allen drei Begebenheiten vor. Es kommt bei der Stillung des Sturms vor und es kommt vor, als Jesus auf dem Wasser geht. Und wisst ihr, das ist auch gut so, dieses Bewusstsein. Denn sonst, wenn Gott nicht meilenweit über uns wäre, dann wäre er ja nicht mehr Gott. Dann könnte er uns auch in diesen Situationen nicht helfen, wo wir völlig überfordert sind. Dann könnte er auch nicht Lebensfundament sein, wenn er nur auf der horizontalen Ebene mit uns verbunden wäre. Aber nochmal weg von Simon, wieder zurück zu Jesus. Wie geht Jesus mit diesem Erschrecken um? Er sagt, ja Simon, jetzt hast du es endlich geschnallt. Zerbruch ist das Wort der Stunde, Buße ist das Wort der Stunde und dann gucken wir mal, ob ich dich gebrauchen kann. Nein, macht er natürlich nicht. Von diese plötzliche und diese gesunde Selbsterkenntnis Simons über seine eigene Mangelhaftigkeit, die erschreckt Jesus überhaupt nicht. Das hat er doch schon vorher gewusst. Es braucht doch keiner glauben, dass Jesus überrascht wäre von diesem Unterschied zwischen ihm und Simon. Das hat er gewusst, bevor er an den See Genezareth gegangen ist. Und was macht er? Er macht diesem Simon deutlich, dass er bei ihm willkommen ist. Und zwar mit seiner ganzen Fehlerhaftigkeit, mit seiner ganzen Schwäche, mit seinem Unvermögen, mit seinem Zorn, mit seinem Enthusiasmus, mit allem, mit dem, was er kann und was er nicht kann, was er ist und was er nicht ist. Er ist willkommen und das möchte ich dir auch zusprechen. Und es ist mir völlig wurscht, ob du jetzt am Anfang des Glaubens stehst oder mittendrin. Du bist bei Jesus willkommen und zwar mit deinen Schwächen. Ich glaube, dass je länger wir in der Nachfolge stehen, wir oftmals immer mehr Probleme haben mit unseren Schwächen. Weil wir denken, jetzt bin ich schon so lange Christ, jetzt müsste ich doch eigentlich schon mal besser sein. Ganz, ganz seltsame Dynamik. Nein, du bist willkommen bei Jesus. Und wenn du heute Morgen nichts mitnimmst als diesen einen Satz, du bist bei Jesus willkommen. Und er verlangt nichts anderes. Nein, Verlangen ist auch schon wieder. Er möchte nichts anderes, als dass du dich auf ihn einlässt. Dass er in dein Boot darf, in dein Lebensboot. Und jetzt ist wieder Jesus, der die Initiative ergreift. Er ruft ihn in seine Nachfolge. Und das heißt, ab jetzt, Simon, trage ich Verantwortung für dich. Völlig unüblich. Damals haben die Rabbiner sich nicht die Jünger rausgesucht, sondern die Jünger sich die Rabbiner. Da haben die Jünger sich überlegt, bei wem möchte ich lernen? Und da sind sie hingegangen. Jesus dreht es um und sagt, nein, ich suche raus. Warum ist das wichtig? Wir finden das in den Abschiedsreden Jesu. Da sagt er seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich möchte euch nur noch mal daran erinnern. Und ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Nun könnte man das natürlich, und das steht ja ganz eng mit diesem Auftrag, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen, in Verbindung. Nun könnte man natürlich rauslesen aus Johannes, ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ein Auftrag, eine Arbeitsanweisung. Wenn man in den griechischen Text reinguckt, merkt man, dass es heißt, ich habe euch dazu bestimmt. Das heißt, es ist meine Verantwortung. Ich habe mich dazu entschlossen und ab jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass das geschieht. Das heißt, er nimmt Druck weg. Und auch hier im Moment der Berufung in die Nachfolge spricht Jesus ja auch eine Berufung aus und sagt, du wirst Menschen fangen. Nein, nicht du sollst, nein, du wirst es tun. weil ich für dein Leben ab jetzt Verantwortung übernehme. Jesus übernimmt vollumfänglich Verantwortung und das ist das Schöne. Wir werden sehen in den nächsten zwei Texten irgendwann mal, in den nächsten drei Wochen, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, aber wir werden sehen, dass das nicht heißt, dass alles einfach wird. Aber Jesus ist da und er wird da sein, auch im Sturm auf dem Galiläischen Meer, auf dem See Genezareth. Er wird da sein und er wird auch dann da sein, wenn Petrus versucht, übers Wasser zu laufen und absäuft. Dann wird Jesus da sein und wird die Hand nach ihm ausstrecken. Und nicht wie Münchhausen Petrus sich selber, sondern Jesus wird ihn aus dem Wasser ziehen. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Anfänger unseres Glaubens. Und das, glaube ich, können wir in dieser Begebenheit, die uns Lukas da berichtet, sehr schön sehen. Und ja, nehmt es mit, ihr seid willkommen bei Jesus, so wie ihr seid. Amen.